Es gibt so ein paar Sachen, da denkt eigentlich jeder dran, wenn er an Dänemark denkt. Das ist zum einen, sind das Smørrebrød, die sind richtig lecker. Das ist sozusagen das kulinarische Lego, das kennt auch jeder. Ich habe meine halbe Kindheit damit verbracht. Das berühmte Spielzeug, die Bauklötze aus Dänemark, mit denen ganz viele Jungs und Mädels ihre tollsten Sachen bauen und ihre Fantasie verwirklichen. Und dann gibt's noch eine andere Sache und die kann man sogar hören. Da sage ich euch jetzt nicht direkt, was es ist, aber wir haben hier einen kleinen Chor vorbereitet. 1, 2, 3.
Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
Ja, und damit hi und herzlich willkommen hier zum kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris und ihr hört's, ich bin heute nicht zu Hause. Also so groß sind meine Räume dann doch nicht, dass es so schallt. Ich stehe heute in Dänemark, genauer gesagt in Hanstholm. Das tue ich nicht alleine. Ich habe Gäste und einen davon, den kennt ihr schon. Das ist nämlich Steffen aus der Ausgabe mit Tü. Und Steffen ist heute wieder mit dabei. Hi Steffen.
Hallo, herzlich willkommen.
Und dann haben wir noch jemanden heute dabei. Und zwar ist das der Paul. Hi Paul, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Ja, und wir stehen und das unter Tage. Und zwar in einem alten Bunker in Hanstholm. Und das nicht ohne Grund, denn in diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum. Ihr habt es gerade schon gehört, wir haben hier gerade die Titelmelodie der Olsenbande zum Besten gegeben. Und um die soll es in dieser Folge auch gehen. Es gibt ein besonderes Jubiläum, welches denn?
Der Film Die Olsenbande fährt nach Jütland wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.
Ja. Und da habt ihr beide mitgewirkt an einer Ausstellung, die es hier im Bunkermuseum in Hanstholm gibt. Und da stehen wir jetzt auch genau. Das ist ein ganz langer Gang unter der Erde. Hier läuft auch noch eine der bekannten Schienenstrecken lang, wo früher wahrscheinlich
Granaten und Sprengstoff transportiert wurden mit, ja.
Ganz genau. Und hier unten gibt es eben eine Sonderausstellung. Wenn ich jetzt hier mal hochschaue, so ein typisches Ortsschild aus Dänemark, in welche Richtung es geht. Und da sehen wir schon Jylland und, wie nennt man es, ein Querschnitt.
Silhouette
der Olsenbande hängt hier. Und das ist sozusagen eure Ausstellung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein direkt hier durch so eine richtig schwere alte Eisentür, die hier offen steht. Wie viel hattet ihr eigentlich denn damit zu tun hier, dass diese Ausstellung hierher gekommen ist?
Also wir haben uns im letzten Jahr an das Bunkermuseum gewandt mit der Idee, dass wenn die Olsenbande fährt nach Jütland 50 Jahre alt wird, dass man das auch gebührend feiern muss. Und hatten also den Vorschlag gemacht, dass man eine kleine existierende Ausstellung, die es im Bunkermuseum schon gab, erweitert zu einer neuen Ausstellung. Und wir sind da wirklich offene Türen eingerannt.
So offen, wie hier die Bunkertür zur Ausstellung reinführt. Paul, Olsenbande Jylland, Olsenbanden Jylland, der dänische Titel. Ich glaube, diesen Film kennt jeder, das ist ein legendärer Film aus dieser ganzen Reihe, ne? Oder was macht den so besonders?
Also es ist schon der Film, der bei den Fans schon mit sehr weit oben steht. Ja. Und dieser Film ist eben doch völlig anders, wenn man das mit den anderen Filmen vergleicht. Die spielen ja alle im Großraum Kopenhagen und dieser Film ist eben extern in Jütland, im Ausland, wie das Yvonne sagen würde. Und das ist auch der Film, wo die Bande sich richtig entwickelt hat. Also weil die Filme 1 und 2, die sind auch so ein bisschen anders. Ja. Aber ab dem Jütland-Film ist das wirklich das richtige Konzept,
was entsteht. Da hat man sich sozusagen gefunden. Und am Anfang von jeder Podcast-Folge habe ich es ja eigentlich normalerweise so, dass wir erstmal sagen, warum stehe ich jetzt eigentlich mit euch beiden hier? Das hat auch einen Grund, denn ihr habt ziemlich viel mit der Olsenbande zu tun, ne?
Ja, der Paul hat im Jahr 2000 den Olsenbande-Fanclub Deutschland gegründet und der Fanclub hat sich zu einer kleinen Instanz in Sachen Olsenbande inzwischen entwickelt und wir haben schon viel auf die Beine gestellt, auch Ausstellungen in Deutschland und Fanclub-Treffen und so weiter und das ist so praktisch unsere erste Ausstellung in Dänemark.
Die jetzt hier eben, wann eingeweiht wurde?
Ende Juni diesen Jahres wurde die eingeweiht. Und die läuft, kann ich gleich noch dazu sagen, bis mindestens Ende 2023.
Also jeder, der die Folge hört, hat also noch die Möglichkeit, hier das Bunkermuseum Hanstholm und auch diese Ausstellung, durch die wir gleich hier gehen werden, zu besuchen. Und das Coole ist ja, das ist auch nicht zufällig, dass die Ausstellung hier ist, sondern es gibt ganz viele, ja, hier wurde ganz viel gedreht, ne?
Also auf dem Gelände des Bunkermuseums wurden extrem viele Szenen gedreht und Hanstholm war sozusagen der Mittelpunkt der Handlung und die restlichen Szenen, die in Jütland gedreht wurden, verteilen sich so nach Süden und Osten hin von hier aus gesehen und da gibt es so viele Drehorte und interessante Orte, die man auch heute noch erkennen kann und das macht es eben auch wieder sehr interessant, gerade für die Osenmann-Fans hier nach Hanstholm zu kommen und das Bunkermuseum zu besuchen und dann auch die Außenanlagen, die wir dir nachher auch noch zeigen wollen.
Ja. Da kann man sich übrigens Gummistiefel mitnehmen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe auch welche dabei. Das ist ganz gut. Gummistiefel und Taschenlampe, ne? Ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen auf eigene Faust losgehen will. Lasst uns einfach mal ein Stück sozusagen hier durchgehen. Und wenn euch was auffällt, dann sagt mir das gerne. Ja, ihr seid die absoluten Experten, die hier mir mehr oder uns mehr erzählen können. Wir gehen jetzt hier durch den Bus, mit dem die Osenbande losgefahren ist nach Jütland, ne?
Ja, das ist ein alter Zitronentransporter und der wurde praktisch aufgeschnitten und das hintere Teil, wo Yvonne, Birge und Kjeld gesessen haben auf der Fahrt nach Jütland, so ein bisschen nachgestellt mit einem Sesselkuckucksuhr, Kostüm von Yvonne, Karlsbergkiste, ein Globus, die Thermoskanne und einen Reisekoffer und natürlich die Hebammentasche.
Soll ja so ein bisschen um den Film auch gehen, der eben dieses 50. Jubiläum hat. Und ihr sagt schon, das ist der einzige Film, der nicht in und um Kopenhagen ausschließlich spielt, sondern wo die Olsenbande nach Jütland fährt, ins Ausland. Denn ja, die Jütländer sind bei den Kopenhagenern so ein bisschen verschrien, ne?
Ja, das ist, glaube ich, heute noch so. Die Kopenhagener fühlen sich immer so ein bisschen als was Besseres. Aber andersrum ist es genauso, dass die Jütländer sagen, dass die Kopenhagen noch ein bisschen merkwürdig sind, auch heute noch. Ja, ist vielleicht ein bisschen wie mit den Ostfriesen in Deutschland.
Ja, aber trotzdem haben sich, glaube ich, am Ende ja alle lieb. Und es ist ja auch wunderschön hier in Jütland, in Thy. Also das ist auch noch dazu zu sagen, dass hier ja ein wunderschöner Natur ist und die sieht man auch im Film. Du hast gerade auf was gezeigt, Steffen.
Ja, man kann hinten aus dem Bus rausgucken hier. Da ist so praktisch ein Foto von dem Weg, den die Osenbande auch gefahren ist mit dem Bus und ja.
Ja, also wirklich ganz, ganz nah ist man dem Film hier sozusagen. Inwieweit habt ihr euch denn hier eingebracht bei dieser Ausstellung, Paul? Was habt ihr denn da beigetragen dazu? Wie viel war das?
Also im Prinzip haben wir schon seit 2004, seitdem wir das erste Mal hier waren, bei den Drehorten, haben wir da alle Informationen, die wir so finden konnten, aufgesammelt und haben Leute interviewt, haben Drehorte aufgespürt, was teilweise auch ziemlich aufwendig war. Und das war natürlich dann eine sehr gute Arbeitsgrundlage für diese Ausstellung und auch für das Buch, was wir geschrieben haben mit dem Bunkermuseum und das ist so diese Grundlage für die Ausstellung auch.
Ja, und wir sehen es hier rundherum, da hängen überall so Schautafeln von Valby nach Jütland und die ganzen Drehorte, die man hier einfach auch nochmal entweder auf der Karte nachschauen kann oder auch mit Originalbildern aus dem Film sozusagen, oder?
Ja, das sind zum Teil Filmbilder und zum Teil Making-of-Bilder. Wie zum Beispiel das eine hier, wo man sieht, dass Birge gerade in einer Drehpause ein Eis isst vom Kaufmann. Und ja, also wir haben versucht, so ein bisschen das zusammenzumischen aus bekannten und unbekannten Fotos.
Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, den Film hier zu drehen?
Das hat nicht sehr lange gedauert. Das waren, glaube ich, 4-5 Wochen ungefähr. Länger waren die gar nicht hier.
Also einen Sommer sozusagen. Es wurde immer im Sommer wurden die Filme gedreht, ne? Habe ich gelesen.
Mai und Juni, ja.
Damit sie dann im Herbst, wenn alle wieder in die Kinos gehen wollten und über Weihnachten dann gezeigt werden konnten, die Filme.
Es gab allerdings bei den Dreharbeiten so einige Probleme hier, sodass die Dreharbeiten im August sogar noch in Kopenhagen fortgesetzt werden mussten im Studio, weil zum Beispiel die Fernsteuerung der Granate in den Bunkern hier nicht funktioniert hat. Und so musste man aufwendig in Kopenhagen selbst diese Bunkerkulisse nachbauen und dass man diese Granate auch steuern konnte. Mhm. Und das hat man halt über den Sommer gemacht, während die Schauspieler im Urlaub waren, um das dann halt im August noch fertig aufzunehmen. Und wie gesagt, am 8. Oktober kam der Film dann schon in die dänischen Kinos. Also das war echt schon eine Meisterleistung.
Und dass wir hier in einem Bunker stehen, das ist eben auch nicht zufällig, denn Bunker spielt auch in dem Film eine richtig große Rolle. So für alle die, die jetzt direkt den Film nicht mehr im Gedächtnis haben, worum ging es denn bei der Olsenbande, die nach Jütland fährt? Magst du, Paul, oder willst du erzählen, Steffen? Also auskennen, da bin ich mir sicher, tut ihr euch beide.
Ja, der Paul ist aber ein bisschen schüchtern. Nein, es geht um den Generalsschatz, der hier in einem Bunker in Jütland liegen soll. Also um Goldbarren und Geld, den Egon bergen will. Und er aber nicht weiß, dass er noch einen Gegenspieler hat, und zwar diese Karin und den Rico. Und da entwickelt sich halt eine sehr interessante Geschichte und so ein bisschen Durcheinander für das Ganze. Und natürlich auch der Vorortspieler Mats Madsen mit seinem Gehilfen Bedarov und der Autopresse, vor der wir jetzt gerade stehen, die hier auch so ein bisschen nachgestellt ist. Aber keine Angst, man kann da schön drunter weggehen, da passiert einem nichts.
Die kommen nicht jeden Moment runter. Ich hatte ja gelesen in Vorbereitung auf unser Treffen heute, dass es was ganz Besonderes ist, dass hier ziemlich viele Laienschauspieler in dem Film eingesetzt wurden. Das ist gar nicht so normal für die Olsenbande-Filme gewesen, oder?
Das stimmt, weil also Erik Balling, der Regisseur wollte eigentlich nur mit professionellen Schauspielern arbeiten. Aber das war hier etwas schwieriger, weil man natürlich weit weg war von Kopenhagen, wo es wesentlich einfache Möglichkeiten gibt. Und deswegen war man angewiesen auf lokale Unterstützung. Und außerdem war auch noch das, dass man hier einen ganz speziellen Dialekt hat. Und den wollte man natürlich auch gern mithaben.
Ja, die Menschen auf Tü sprechen ein bisschen anders. In Dänemark hat man das ja sowieso, dass in jedem Landesteil irgendwie die Leute eine sehr spezielle Färbung haben.
Ja, also auf Tü reden die in jedem Ort anders. Also das Typo ist sehr weit aufgeteilt in ganz unterschiedliche Nuancen, und es ist kein Reden, das ist schon wirklich ein Singen, was die hier so machen.
Ja. Kann aber auch gut klingen. Ja. Wir stehen jetzt hier vor so einer Schautafel, und dann sieht man eben die Bunker, in der Schatz damals versteckt war, oder in dem sie ihn vermutet haben, die waren damals ja schon recht weit im Meer drin. Kann man die heute überhaupt noch sehen? Hat sich die Küste schon weiter vorgefressen?
Die Küste hat sich seitdem um ca. 40 Meter verschoben, seit den Dreharbeiten. Also der Bunker, den Egon als den Eingangsbunker gefunden hat, liegt heute weiter im Wasser. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie vorher die Windverhältnisse waren. Manchmal spült es auch Sand an. Also es gibt auch in letzter Zeit wieder Momente, wo man bis hinlaufen konnte. Ja. Aber der Eingang liegt komplett unter Wasser. Man sieht nur noch das obere Drittel des Bunkers.
Der ist dann sozusagen
verloren. Und das liegt ja auch nicht in Hansbollen, sondern das liegt einige Kilometer weiter östlich im Fischerdörfchen Wixö.
Ja, also hier in der Ausstellung könnt ihr euch das auch alles ganz genau anschauen, wo das ist. Und ihr könnt dann die Originalorte auch hier in der Umgebung besuchen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich gehe mal ganz schnell hier unter der Autopresse durch. Aber Steffen hat ja schon gesagt, da passiert sozusagen nichts. Die Olsenbande, ihr habt den Fanclub. Oha, hier ist gerade eine Granate. Ich erkläre es mal für euch. Ihr hört es hier im Hintergrund, ist gerade auf dem Weg sozusagen. Wahrscheinlich irgendwo mit einem Bewegungsmelder, wa?
Mit der Sprengung.
Mit der Sprengung. Was macht denn diese Faszination Olsenbande? Du hast den Fanclub gegründet. Was macht denn diese Faszination für dich aus?
Das sind eben sehr spezielle Filme, die in so einer völlig eigenen Welt spielen. Ja, da sind eben so verschiedene Sachen, die da anders sind. Also einerseits, wenn man andere Filme aus der Zeit sieht, das ist ein völlig anderes Qualitätsniveau. Und dann sind natürlich auch diese Rollen auch sehr sympathisch. Und Egon, der einen Plan hat, der so genial durchdacht ist, tut sich, wie man sich das eigentlich gar nicht ausdenken kann. Ja, und ja,
man kennt es, jeder hat es im Ohr, ich habe einen Plan.
Ja, genau. Und Egon, selbst wenn er Rückschläge hat, also er gibt nie auf, es geht immer weiter.
Ja, meistens gelingen ja auch die Pläne am Anfang relativ gut, ne? Also das, was sie eigentlich vorhaben, das klappt ja auch hier bei der Usenbande in Jütland. Das funktioniert ja, sie kriegen nachher den Schatz, aber dann wird es meistens nochmal kompliziert, ne?
Dann wird es kompliziert, ja. Meistens scheitert es an irgendwelchen Kleinigkeiten, ja, zum Schluss.
Ja, wir wollen nicht, falls ihr den Film noch nicht kennt, wollen wir nicht ganz so sehr spoilern, wie man ja auf Deutsch, Neudeutsch sagt. Wir stehen jetzt hier an einer Glasvitrine. Sind das jetzt, sag mal, was sehen wir hier drin und sind das tatsächlich Originalrequisiten oder ist das teilweise nachgebildet?
Originalrequisiten haben wir leider nicht, weil Nordisfilm selbst eine Ausstellung in Kopenhagen betreibt. Es sind zum Teil originale Teile, zum Beispiel diese Offiziersmütze, die wir hier im Moment sehen. Die ist ausgeliehen von einem Mitarbeiter des Museums, von Erik. Und daneben liegt Sprengstoff und eine zerdrückte Pistole, die also Ricos Pistole sein soll. Der stürzt im Film, weil ihm Karin ins Bein stellt und er fällt. Und im Moment kommt diese Schrottpresse runter und die Pistole, der Verlauf der Pistole wird praktisch gepresst. Und das sind Nachbauten von unserem Freund Remo, der also goldene Finger hat in Sachen Bauen und Entwerfen. Also er kann diese ganzen Dinge vom Film, also auf dem Bildschirm her, einfach nachbauen. Er sieht das und baut das nach und der hat uns für die Ausstellung einige Dinge erstellt, die wir halt hier zeigen können.
Ja, und auch legendär ist sozusagen der ausgeliehene Taucheranzug. Hier sehen wir gerade diesen Helm, Taucherhelm, wie man sich das noch richtig so ganz klassisch vorstellen kann, wo hinten nachher die Luft eigentlich dran sein sollte.
Genau. Das ist eine interessante Geschichte, weil dieser Helm wurde tatsächlich dem Filmteam für die Dreharbeiten angeboten. Aber Erik Balling hatte damals abgelehnt, weil der zu gut aussah.
Ach. Ja. Der sah also so gut aus, ja, mit diesem Helm. Ich hab auch gelesen, dass viele, also wer jetzt denkt, das wurde wirklich alles im Bunker gedreht, das wollte man machen, ne? Also auch diese Aufnahmen im Bunker auf Schatzsuche, wo dann Egon sozusagen abtaucht. Ist das tatsächlich hier gedreht worden oder waren das dann eben, was du angesprochen hast, auch die Bunkerszenen, die in Kopenhagen gedreht wurden?
Nein, wo Egon abtaucht, das ist in Kopenhagen im Filmstudio gedreht worden.
Ja. Ja. Aber man hat es ursprünglich vor, das hier zu machen, oder? Weißt du das?
Nee, das glaube ich nicht. Nee. Also das waren speziell diese Szenen mit der Granate und der Fernsteuerung, die hier stattfinden sollten, was aber nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Auch mit dem Wasserbehälter, das hat man in Kopenhagen gedreht.
Auch noch legendär, jetzt stehen wir hier vor diesem nächsten Schaubild. Die Lokomotive der Olsenbande sind ja hier mit auf Schienen unterwegs. Was macht das auch so ein bisschen den Teil des Spaßes aus, mal hier zu sein? Man kann auch damit fahren im Sommer, ne?
Ja, also diese Lokomotive, die existiert nicht mehr, aber man kann auf den Spuren der Olsenbande mit der Museumsbahn fahren. Da fährt man auch durch den Bunker durch, in dem ein Großteil des Films gedreht wurde. Die Lokomotive selber wurde von einem ortsansässigen Schmied gebaut, der diese Lokomotive auf ein Fahrgestell eines Dumpers aus der Hafenbaustelle in seiner eigenen Garage gebaut hat. Und wir sehen hier halt ein Foto, wo seine Ehefrau und die Nachbarn dann auf dieser Lokomotive posieren. Mhm. Und darunter, wo er halt mit der Olsenbande zusammen mit der Lokomotive zu sehen ist. Und als Belohnung für diesen Bau hat er einen kleinen Eisbären bekommen von Nordisfilm, diesem Wahrzeichen der Firma. Das ist ein Eisbär aus Porzellan von Bing und Gröndal.
Da muss man sich aber auch mal überlegen, was das ja für die Menschen hier bedeutet hat, die sozusagen hier mit dem großen Filmbusiness in Anführungsstrichen aus Kopenhagen auf einmal zu tun hatten und die dann auch beauftragt wurden, auch mit in den Film eingebunden wurden. Da waren die bestimmt mächtig stolz hier.
Die waren extrem stolz drauf, ja.
Jetzt ist hier wieder eine Granate unterwegs.
Ja. Wird es vielleicht die Explosion wiedergeben. Aber er hat so ein typisch südländisches Verhalten an den Tag gelegt. Er hat also diesen Eisbären bekommen und hat ihn in seinen Arbeitsoverall vorne in die Tasche reingesteckt und hat ihn den ganzen Tag auf seiner Arbeit mit rumgetragen, was seine Frau am Abend nicht sehr witzig fand, weil sie meinte, dass so eine feine Porzellanfigur etwas bessere Behandlung verdient hätte. Also es sind sehr schöne Geschichten aufgetaucht nach 50 Jahren, selbst nach 50 Jahren, die wir also zum Teil hier in der Ausstellung verewigen konnten und oder auch in dem Buch nachzulesen sind, was auch auf Deutsch erscheinen wird.
Ja, also ein Buch sozusagen wirklich zu diesem Jubiläum und zum Film der Olsenbande hier fährt nach Jütland. Die Granate, die wir die ganze Zeit schon sehen, die hier hin und her fährt, Probleme mit der Granate lese ich hier nur. Was gab es denn da für Probleme?
Na, durch die Stahlarmierung in den dicken Bunkerwänden hat die Fernsteuerung nicht funktioniert. Und man hatte ja extra Schienen aufgebaut schon. Mhm. Auf dem Foto kannst du das gut sehen. Das ist nämlich im wirklichen Bunker. Und man hat auch teilweise eigene Schienen verlegt und hatte das mit Holz
stabilisiert,
mit Holzlatten an den Seiten. Und
unten war sozusagen eine Schiene für die Kamera, auf der die Kamera fährt. Ja.
Für die Kamera, beziehungsweise auch richtige Schienen. Also das ist ja drüben in dem wirklichen Bunker. Und plötzlich fuhr die Granate los. Und Balling hat gesagt, ich habe noch nicht gesagt, Start, es soll losgehen. Und da hat Henning Baas nur gestottert, ich habe doch gar nichts gemacht. weil diese Radiosignale halt völlig verrückt gespielt haben im Bunker. Und dann hat man sich dann schweren Herzens dazu entschlossen, das halt wie gesagt in Kopenhagen nachzubauen als Studiokulisse, was natürlich extra Geld gekostet hat, was natürlich nicht im Budget geplant
war. Das wird nicht billig gewesen sein.
Ja, aber ich denke, der Film hat das auf jeden Fall wieder reingespielt.
Ja. Wir gehen mal ein Stück jetzt von der Granate weg. Die werden wir bestimmt gleich noch im Hintergrund hören. Stellen uns jetzt mal vor ein berühmtes Requisit aus dem Film, was immer wieder auftaucht, der Franz Jäger Tresor, Franz Jäger Berlin. Kann man den hier aufmachen?
Den kann man aufmachen. Ja.
Was siehst du da drin? Da sehe ich einen Koffer, der mir sehr bekannt vorkommt.
Mit Geld.
Ja, mit Geld und
Kiste mit Goldbarren.
Das ist der Schatz.
Das ist der Schatz, den die Olsenbande gesucht hat und der steht nach wie vor drin. Und das Besondere ist, dass der Franz Jäger Tresor in diesem Film das erste Mal überhaupt auftaucht.
Ah ja.
Und zwar gleich zweimal. Zuerst bei Metz Metzen, wo die Olsenbande kein Geld, sondern nur leere Bierflaschen im offenen Tresor findet.
Ja.
Und dann in Form einer Bunkertür, also eines riesengroßen Tresors.
Und ab da ist sozusagen ja der Franz Jäger Tresor ein Nebendarsteller in allen anderen Filmen.
Ein fester Nebendarsteller in allen
anderen Filmen. Jetzt hören wir es richtig. Ja. So, und jetzt ist er wieder zu. Was steckt denn eigentlich für ein Macherteam dahinter? Ne? Eigentlich alle Olsenbanden-Filme sind ja von demselben Regisseur und demselben Autoren, der die Drehbücher geschrieben hat, dahinter. Was waren das denn für Menschen?
Erik Balling, er war der Regisseur und er hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Henning Baas. Mhm. Und die beiden waren so ein perfektes Duo, also die haben sich da wirklich ergänzt. Henning Baas war mehr derjenige, der so die ganz verrückten Ideen hatte und Erik Balling hat es dann mehr in so eine Struktur bringen können.
Ja.
Und die Drehbücher, die standen auch immer nach einem festen Ritual. Ja. Jedes Jahr im Frühjahr flogen sie nach Paris und da wurden dann in einem Hotel und immer in den gleichen Zimmern die Drehbücher auf einer Reiseschreibmaschine geschrieben und diese Schreibmaschinen waren von der Firma Erika.
Ah ja, Erika, ja. Aus Dresden, wie du mir vorhin schon erzählt hast, sozusagen. Ja, man sollte halt am Erfolgsrezept nichts ändern, dann fährt man halt immer wieder nach Paris und schreibt dann dort eben die Drehbücher. Und wir sind hier immer noch im Museum und stehen jetzt auch vor einem ganz besonderen Raum, der uns an eine Filmszene erinnert. Steffen, an welche?
Das ist praktisch das Büro des Generals. Wo man gut sieht, dass das fluchtartig verlassen wurde, wo also noch Teller auf dem Tisch stehen und Spinnweben alles verwoben haben. Und in dem Raum stand auch der Tresor, den wir ja gerade schon geöffnet haben, wo der Schatz im Prinzip drinne lag.
Ja. Also des alten Nazi-Generals sozusagen. Wir sehen es ja auch noch so in Andeutung. Es gibt, glaube ich, auch noch eine spannende Geschichte irgendwie um, es gab verschiedene Fassungen dieses Films, ne? Weil hier sieht man an der Wand ein Bild von Adolf Hitler. Ja, das gibt es in manchen Fassungen des Films und in manchen nicht. Wenn ich was erzähle, ich hoffe, du...
Ja, ja. Die Szene, als Egon das Hitlerbild entdeckt und ziemlich grimmig dieses Bild ansieht, wurde in der DDR herausgeschnitten und gibt es aber inzwischen als restaurierte Fassung auch zu kaufen auf DVD und Blu-ray und in der dänischen Originalfassung war es natürlich auch immer zu sehen.
Und da ist die Szene sozusagen mit drin. Ich habe mir sagen lassen oder auch gelesen, dass ja, oder man weiß es auch so ein bisschen weit, dass die Fassungen, die in der DDR ausgestrahlt wurden, es waren ja andere tatsächlich als die in Westdeutschland liefen, auch mit einer anderen Synchronisation, oder?
Ja, es ist nicht bekannt, ob der dritte Film, Die Osman fährt nach Jütland, auch in der Bundesrepublik gezeigt wurde. Die ersten beiden Filme wurden ja zusammengeschnitten als ein Film und damit ziemlich verstümmelt. Mhm. Es gibt für den dritten Film Kinoaushangfotos aus Westdeutschland. Ist uns aber nicht bekannt, ob der Film wirklich gezeigt wurde. Mhm. Das ist ein bisschen kurios. Und dann kam irgendwann das ZDF auf die Idee, zur Wendezeit die Filme neu zu synchronisieren. Und zwar genau 5 Filme haben sie neu synchronisiert, unter anderem auch diesen Film, Die Osman fährt nach Jütland, mit dem Titel Goldgräber am Nordseestrand. Also schon allein der Titel lässt Schlimmes erahnen und so war es dann auch in der Aussendung und die Zuschauerzahlen für die erste Aussendung des ersten Films dieser 5 synchronisierten waren extrem hoch, weil die Leute dachten, es kommt Die Osman im ZDF und die gingen dann auch wirklich rapide in den Keller. Und heute weiß ich, die Filme liegen im ZDF im Giftschrank und die rücken sie auch nicht raus.
Ja,
also ich hatte mal angefragt bei denen, weil wir wollten die mal auf dem Fan-Treffen zeigen, aber die haben sie uns nicht rausgerückt.
Ja,
also sozusagen. Ich habe sie mal gesehen auf Video, das ist eine ganz, 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 ganz miese Synchronisation.
Ja, ja,
und das lange nicht so liebevoll, wie das von der DEFA gemacht wurde. Und das macht eben auch sehr viel aus, ob so ein Film Erfolg hat oder nicht.
Das glaube ich. Das glaube ich dir. Lass uns mal weitergehen hier in der Ausstellung. Da kommen wir jetzt noch in einen Raum, wo wir verschiedene Steine sehen. Die Flucht durch die Mauer, auch eine relativ bekannte Szene aus diesem Film.
Ja, also die Bande versucht ja, nachdem sie den Schatz gehoben hat, aus dem Bunker wieder rauszufahren, wird allerdings dadurch Rico aufgehalten, der sie mit seiner Browning bedroht und dann schlägt Egon einfach vor, dass sie den anderen Weg nehmen durch eine zugemauerte Wand. Und diese Wand, das waren natürlich keine richtigen Steine, sondern das war so eine Art Styropor. Und als wir vor einigen Jahren an dieser Ausfahrt waren mit einigen von unseren Fanclub-Mitgliedern, hob da plötzlich einer so einen Stein hoch und meinte, könnte das nicht einer von den Dreharbeiten sein? Und da dachte man, also das kann doch nicht, nee, das ist doch unwahrscheinlich, wo soll denn der herkommen?
Jahre danach, ne?
Ja. Und dann haben wir uns etwas umgeguckt und da haben wir uns ein bisschen rumgegraben und dann zeigte sich, oh ja, da liegt doch so einiges rum und das ist niemandem wirklich aufgefallen.
Quatsch, und das sehen wir hier in der Vitrine, ne?
Genau, also da haben wir so ein paar von unseren Steinen ausgestellt und da haben wir dann noch spaßeshalber so auf alten Fotos von uns da mal nachgeguckt und da sieht man tatsächlich auch die Steine aus der Erde ragen. Ist uns nie vorher aufgefallen.
Herrlich. Also gibt es hier doch noch richtige Originalrequisiten hier zu sehen bei euch in der Ausstellung?
Ja, das kann man natürlich dann so sagen, ja. Ich bin ja da so ein Skeptiker, wenn es um sowas geht. Und aber ich hatte gute Kontakte zur Polizei in Sachsen und habe dann über meinen Kontakt versucht oder angefragt, ob sie vielleicht Interesse hätten oder uns helfen würden, mal so einen Stein zu analysieren, ob man vielleicht irgendwie rausbekommen könnte, wie alt der ungefähr ist. Mhm. Und das lief dann wirklich übers LKA in Sachsen.
Ach.
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Und die haben uns dann bestätigt, dass also in diesen Steinen chemische Stoffe sind, die seit 1990 in Europa verboten sind. Und so dass die Steine auf jeden Fall älter sind.
Ja.
Und wir können uns jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass genau an dieser Stelle irgendjemand Styropor-Ziegelsteine vergräbt. Wirklich an dieser Stelle, wo auch diese Filmszene gespielt hat, wo man ja auch sieht, dass diese Steine da, also dass das leichte Steine sein müssen, so ja, wie die ja. davonfliegen. Und das hat uns also bestätigt, dass es so ist. Und das hat natürlich einen kleinen Run ausgelöst auf diese Stelle in Hanstholm. Und ganz viele Fans fingen dort an, plötzlich in Goldgräberstimmung zu graben.
Ach hey.
Ja. Und das ist aber noch nicht alles von der Geschichte, sondern auf der anderen Seite hängt so eine Wand, wo man das mal anfassen kann, wo solche Steine sind. Und da denkt man jetzt erstmal, okay, die haben sie jetzt mal so ein bisschen nachgemacht. Aber nein. Es wurde kürzlich, also kurz vor Eröffnung der Ausstellung, wurde ein Wohnhaus in Hanstholm geräumt nach einem Todesfall.
Ja.
Und auf dem Dachboden stand eine große Umzugskiste mit Styroporsteinen. Und auf dem Namensschild an dieser Kiste stand der Mann, der damals für Nordisfilm gearbeitet hat. Diese Steine waren praktisch übrig.
Ja.
Und er hat die damals eingelagert. Und die lagen 50 Jahre auf dem Dachboden in diesem Haus.
Herrlich.
Und die hängen jetzt hier. Und hier sieht man auch teilweise noch, wie man, also so dieser Putz, wenn da jemand drüber reiben, dass man das hört, dass das Styropor ist. Und wie das wurde praktisch eingemauert und dann angemalt.
Hm.
Die Steine sind wohl in Kopenhagen angefertigt worden und dann nach Jütland transportiert worden. Also die sind wohl nicht hier gefertigt, sondern im Studio selber. Und das ist schon... glaube ich, eine geniale Geschichte.
Was es hier noch so wirklich um so eine Ausstellung alles für Geschichten gibt, die sich da noch so rumspinnen. Ne?
Es hat sich einiges in unseren Recherchen halt noch ergeben, wo wir selber erstaunt waren, was für interessante Geschichten auftauchen. Und das mit diesen Steinen, die auf dem Dachboden gefunden worden, ist auch nur deshalb passiert, weil der Museumsdirektor, der Jens Andersen, der macht regelmäßig Bunkerführungen in und um Hanstholm. Und auch zum Thema Olsenbande. Und da war eine Frau dabei, die von dieser Kiste wusste. Und er hatte halt erzählt, dass eine Ausstellung geplant ist. Und das, so kam der Kontakt überhaupt zustande. Ja. Ansonsten wären die wahrscheinlich weggeschmissen worden.
Ja.
Und jetzt existieren die und hängen hier zum Teil im Museum und der Rest steht im Archiv des Museums.
Das ist echt stark. Hier auf der anderen Seite hängt ein Schaubild oder ein kleines Plakat, die Olsenbande im Ausland. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es in Deutschland recht erfolgreich war, dieser Film. Man hat aber versucht, die noch weiter zu vermarkten in andere Länder. Hat das geklappt?
Das hat sehr gut geklappt. Die waren auch in Polen sehr erfolgreich und in Ungarn. Und die Norweger, die haben nach den Originaldrehbüchern von Bas und Balling die Olsenbande mit eigenen Schauspielern gedreht.
Ah ja.
Ganz schlechte Qualität. sie haben auch zum Beispiel die Kulissen, die nachgebaute Kulisse in Kopenhagen verwendet für die Granate und Filmszenen, in denen man keine Menschen sieht. Und ansonsten sind die Filme 1:1 auch umgesetzt worden bei den Norwegern.
Ja. Hier sieht man auch immer noch, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen weitergehen, diese so typische Requisiten. Hier haben wir ein Schild, Militärt, Omrohe, Ausgang verbot, Liebesfahre, das kennt jeder.
Militärisches Gebiet, Durchgang verboten, Lebensgefahr, der Kommandant. Das ist praktisch das Schild, was Egon rausnimmt, damit die mit der Bande durchfahren können, nachdem die den Stacheldraht durchgeschnitten haben.
Genau.
Das, auch das hat unser Freund Remo gemacht, das Schild auch.
Ja. Herrlich. Wir gehen mal ein kleines Stück weiter, gehen hier in den Geschossraum, in einen alten Geschossraum und haben hier nochmal die Olsenbande fährt nach Jylland hinter der Kamera. So ein bisschen Backstage-Material, was ja auch immer für richtige Fans richtig spannend ist, wie eigentlich die Sachen entstanden sind. Seid ihr da auf irgendwas Spezielles noch gestoßen, auf irgendeine andere Geschichte, die euch irgendwie...
Ja, was ganz Spezielles, und zwar sieht man hier auf einem Foto Ove Werner Hansen, auch bekannt als das dumme Schwein aus der Olsenbande.
Ja.
Und der hat ja eigentlich seinen ersten Filmauftritt erst im vierten Film.
Ja.
Also im Film danach. Er hat hier praktisch mitgespielt und wurde dann letztlich herausgeschnitten aus dem Film. Und das war bisher nicht bekannt.
Okay.
Also man hat gehört, dass er eventuell dabei gewesen sein soll. Aber warum und weshalb, das ist wirklich eine neue Geschichte, die wir ausgegraben haben.
Also warum er komplett rausgeschnitten wurde, oder wisst ihr das? Warum er dann am Ende nicht mehr in dem Film vorkam?
Weil der Film ist insgesamt zu lang geworden. Mhm. Und da hat man halt gewisse Szenen gekürzt. Also er spielte hier einen LKW-Fahrer, so war es jedenfalls geplant, dass er einen LKW-Fahrer spielt, der Schrott anliefert bei Mads Madsen. Und um mehr Geld zu bekommen für den Schrott, hat er sich mit auf die Waage gestellt. Ah. Er war ja nur kein Leichtgewicht. Und, aber Mads Madsen war ja auch ein Fuchs. Und er hatte sich Bürge engagiert. Und Bürge saß unter der Waage und hat die Waage manipuliert. Mhm. Und sodass also sich das Beschluss wieder ausgeglichen hat.
Ja.
Ja, praktisch das dumme Schwein als Gewicht oben und Bürge hat es wieder abgezogen unten drunter. Also sie waren eigentlich so Gegenspieler, ne? Eigentlich wollte Mads Madsen ja nicht so viel dafür bezahlen und Bürger sollte das Gewicht reduzieren und das dumme Schwein wollte es für sich erhöhen. Und das wurde dann rausgeschnitten.
Gibt es diese Aufnahmen noch? Manchmal hat man das ja so deleted scenes oder so gelöschte Szenen.
Bis jetzt nicht. Also angeblich sind alles, was geschnitten wurde, entsorgt worden.
Ja.
Wir hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal noch auftaucht.
Ja. Aber hier sieht man wirklich ganz viel, der Regisseur in Action, man sieht, wie die Filmeinstellungen gemacht wurden, Studioszenen aus Kopenhagen und beispielsweise ja auch die leicht bekleideten Damen am Strand, wie sie hier liegen und beispielsweise auch wie ja, diese Eisenbahn, der Zug auf die Schienen gesetzt wurde oder eben auch hier der aufgeschnittene Wagen.
Wie man es vorne am Eingang gesehen hat, genau. Bei den leicht bekleideten Damen fällt auch auf, dass ganz viele Leute plötzlich da sind, um diese so eine kleine Szene aufzunehmen. Ne? Also es ist ein riesen Personalaufwand, ja. Und was wir jetzt auch erst rausbekommen haben durch die Recherchen, ist, dass diese Szene auch noch nachsynchronisiert werden musste. Weil eins der Mädels hat nämlich auch was gesagt zum Leutnant.
Ach.
Und das musste nachsynchronisiert werden.
Ja.
Und wir wissen aber nicht, ob das an den Windverhältnissen vor Ort lag oder dass die Tontechniker etwas abgelenkt waren durch die oben ohne Mädels. Dass die Ehefrau des Produzenten Bo Christensen musste das dann in Kopenhagen nachsynchronisieren, das Ganze.
Ja.
Das merkt man im Deutschen natürlich nicht, deswegen war uns das bisher auch nicht bekannt.
Ja, und ihr könnt ihr dann auch noch so ein bisschen was lesen zu diesen einzelnen Bildern. Also es ist richtig gut gemacht. Das ist sozusagen hier, jetzt sind wir wahrscheinlich am Ende angekommen, oder? Dieser kleinen Sonderausstellung?
Genau, das ist jetzt der Ausgang und hier geht es dann in das richtige Bunkermuseum zurück. Oben drüber steht, nein, wie ska ich hier, wie ska wir? Das sagt Egon zu Kelt und Benny, als sie relativ am Anfang des Films vergeblich nach dem Bunker gesucht haben und Kelt fragt, ob sie wieder nach Hause können und Egon sagt, nein, wir gehen weiter, wir suchen weiter. Und das ist hier praktisch die Schlussszene des Films, wo die Bande, also Kjeld, Benny, Bürge und Yvonne im Zug sitzen und nach Hause fahren und Egon im Polizeiauto und die Straße praktisch sich von den Schienen entfernt. Und das ist ja südlich von Tyburön bei Harboö. Und das kann man auch heute noch genauso erkennen. Also es ist heute noch zu erkennen und auch die Bahn wird noch betrieben, also man kann auch so eine Zugfahrt machen und sich das aus dem Zug angucken und ja.
Und ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt hier einmal durchgegangen sind, wir gehen auch noch auf die Suche nach einem Bunker und ich glaube, den finden wir gleich und wir hören uns einfach gleich wieder draußen. So, da sind wir wieder. Für euch war es gar keine Sekunde, aber wir sind jetzt hier ein kleines Stückchen durch den Wald gegangen, der hier so um diese Bunkeranlagen drumherum ist. Denn Steffen, du hast mir auf dem Weg hierher erzählt, viele Leute denken immer so, der Film, der wurde drüben in dem Bunkermuseum gedreht. Das ist aber gar nicht so.
Nee, das ist nicht so. Der Film wurde in dem westlichsten der vier Rondelle gedreht. Und vor dem stehen wir jetzt, also zumindest vor einem Eingang.
Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, was wir überhaupt mit Rondelle meinen. Das waren hier so richtig große, wie nennt man das?
Kanonenbunker, werden die genannt. Und da standen riesengroße 38 Zentimeter Kanonen drauf, die also die Zufahrt zur Ostsee schützen sollte.
Mhm. Also
es gibt ein Pendant in Norwegen, in Kristiansand.
Ja.
Und der mittlere Teil, der nicht abgedeckt werden konnte. Ich glaube, die konnten 67 Kilometer schießen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Wahnsinn.
Wurde vermint und es ist Wahnsinn, was hier abgegangen ist.
Ja. Das kann man sich auch alles mal anschauen. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit nämlich auch einmal so komplett durchs Bunkermuseum durchgelaufen, wo eben noch die ganzen alten Räume erhalten sind, wo ihr mal sehen könnt, wie haben denn eigentlich hier ja die deutschen Soldaten geschlafen, wie wurden die hier verpflegt, was steckt da alles für eine Technik dahinter. Und wir haben auch gerade schon festgestellt, es ist der reine Wahnsinn eigentlich, der hier an der dänischen Westküste passiert ist. Alles gigantisch groß und ja, auch irgendwie verrückt und es lässt dann immer so ein bisschen ratlos zurück, ne? So ein bisschen, ja, irgendwie ein fürchterlicher Teil der Geschichte. Aber das kann man sich eben hier alles nochmal anschauen. Wenn ihr ohnehin schon die Olsenbanden-Ausstellung besucht, könnt ihr auch die andere mitnehmen, nicht andersrum. Genau, und wir sind jetzt eben zu diesem westlichsten Bunker gelaufen, stehen direkt davor. Es ist alles ein bisschen, ja, in die Jahre gekommen. Wobei so ein Bunker, der wird wahrscheinlich Jahrhunderte, Jahrtausende überstehen. Und wollen jetzt einfach mal so ein bisschen auf Expedition gehen. Paul hat schon die Taschenlampe gezückt.
Ja, und wir haben Gummistiefel an.
Genau, wir haben drei haben Gummistiefel an. Wahrscheinlich wird es gleich ab und an mal Platsch machen. Dann wisst ihr auch, warum wir die angezogen haben. Und wir gehen jetzt mit euch mal direkt rein. Los geht's. Also der Mutigste nach vorne.
Also Paul.
Und ich mache hier auch noch mal ein bisschen Licht mit an. Jetzt ist hier sozusagen der Eingangsbereich und jetzt hat man hier immer gleich, ne, wer so ein bisschen die Bunker kennt, das war dann hier wahrscheinlich so eine Eingangskontrolle, ne?
Ja.
Da saß bestimmt immer jemand und hat geguckt, dass hier keiner reinkommt, der nicht reinkommen darf. Und jetzt gehen wir durch die schwere Eisentür, die offen steht. Ja, und hier sind auch noch so ein bisschen so ein paar Erklärungen, ne?
Ja.
Jedenfalls hier, sieht recht offiziell aus.
Das ist auch nochmal die Beschreibung, allerdings nur auf Deutsch.
Ja, ja.
Vielleicht auch sehr für
deutsche. Wie gut kennt ihr denn diesen Bunker, in dem wir jetzt gerade sind? Habt ihr den schon häufiger mal angeschaut?
Den haben wir schon sehr oft angeschaut, aber meistens von der anderen Seite, wo die Eisenbahn durchfährt.
Ja.
Aber da kann man jetzt nicht mehr reingehen. Die haben da die Eingänge mit Gittern versperrt, damit keine Unfälle passieren.
Ja.
Weil ja, wie wir schon. Sieht der Bunker genauso aus wie der Museumsbunker. Also sie sind alle gleich gebaut.
Ja.
Dafür gibt es auch den Begriff Regelbau. Das ist sowas wie ein, ja, also da gibt es eine Zeichnung und eine Vorlage und danach wurden dann die Bunker gebaut, genau, damit es einfach schneller geht.
Immer dann nach demselben Schema.
Nach demselben Schema,
ja,
genau. Nur, dass hier halt nicht mehr weiter zu sehen ist.
Genau. Technik. Die sind wirklich komplett leer. Da kann man nur noch erahnen, was vielleicht mal irgendwo drin war oder wenn man es drüben im Bunker gesehen hat. Im Museumsbunker kann man vielleicht mal, ja, überprüfen, ob man sich alles ganz gut gemerkt hat, wo etwas war. Gehen jetzt hier an diesen ganzen leeren Räumen vorbei. Gehen wieder durch eine schwere, dicke Eisentür, durch zwei Stück und stehen jetzt sozusagen im Freien. Und jetzt haben wir hier auch den Grund, warum wir Gummistiefel angezogen haben, nämlich den hier. Denn hier in der Mitte, da wo ja dieses Geschütz stand, da ist alles natürlich voll Wasser gelaufen und alles voll. Hier drin wurde aber nichts gedreht, ne? Hier direkt, wo die Maschine stand. Hier wurde was gedreht. Aha. So, da gehen wir jetzt zusammen hin. Ihr hört es. Durchs Wasser. Ich muss immer ein bisschen den Kopf einziehen. Also wenn ihr das angucken wollt, unbedingt selbst Gummistiefel einpacken. Das erleichtert so einiges hier.
So, hier kam jetzt der Egon raus.
Also wir stehen.
Wir stehen jetzt in diesem Rondell in der Mitte von diesem Bunker und da ist hier der Durchgang, der praktisch zu dieser Eisenbahn fährt, die noch, also der sogenannten Bunkerbahn, die jetzt noch fährt.
Ja.
Und hier kam halt Egon raus und hat also einen Ausgang entdeckt und dachte, er kommt hier weg. Und lief dann so ein kleines Stück umher und blieb dann hier stehen, guckte nach oben und sah oben den Wachturm und drückte sich dann mit dem Rücken an die Wand ran,
ja,
sozusagen.
Den Wachturm des Kommandanten, ne? Oder
na, was? Dieses Posten 6.
Ah, ja.
Und ging dann praktisch wieder zurück. in diesen Bunker rein, fuhr auf die Schienen und hat dann gesehen, dass die Schienen nach außen führen.
Ja, ja.
Und Kjeld und Benny haben ja gedacht, dass Egon ertrunken ist.
Ja.
Und der hat dann, Egon hat ja dann oben gewartet am Baunwei. Das zeigen wir dir nachher noch, wo das ist. Und dann also stand uns. Egon plötzlich da.
Ja, ja.
Ja. Man kann auch sehr gut an der Zeichnung hier erkennen, wo Egon gestanden hat. Das hat sich komischerweise fast überhaupt nicht verändert.
Ach, also mit der Zeichnung meinst du hier sozusagen die kleinen Risse, die hier im Beton sind?
Ja, das sind so Verwitterungserscheinungen. Da bilden sich, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Kristalle sind das, aus wahrscheinlich Salzluft und Sachen, die aus dem Beton ausgeschwemmt werden, oder ja, vermute ich mal. Und aber die sahen damals schon so aus, wie sie heute noch aussehen.
Ach, also das sieht man also auf dem Film, im Film ganz gut.
Und so die richtigen Fans wie ihr schaut euch dann natürlich wahrscheinlich die Filmszene an und seid hier mal auf Suche gegangen, wirklich zu gucken, wo er stand.
Ja, und anhand dieser Linien kann man wirklich exakt die Stelle finden, wo Egon stand. Und dann will man sich natürlich auch dahin stellen und dann exakt das gleiche Foto aufnehmen, wie das im Film war.
Ja, ja, ja. Wie cool ist das dann, wenn man so eine Stelle gefunden hat? Freudentaumel oder was löst das in dir für Gefühle aus?
Ja, also wenn man so ein Trier zum ersten Mal sieht, das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis und das bleibt dann auch hängen, ja. Ja,
das glaube ich euch. Was habt ihr mir noch hier zu zeigen, wenn wir hier ein bisschen weitergehen? In welche Richtung geht's weiter? Wieder ein Stück zurück oder direkt hier sozusagen vom...
Wieder zurück, weil ja vorne der Ausgang vergittert ist.
Ja.
Und melden uns dann gleich wieder.
Genau, so machen wir das. Wir sind jetzt hier im Außenbereich unterwegs und wie ihr es hört, typisch dänisches Wetter. Ja, überall so der feine Sprühregen, wenn wir jetzt hier runter in den Hafen schauen, auf den man natürlich einen Blick von hier oben hat, vom Bunkermuseum und von den Drehorten, dann krachen die Wellen gegen die Mole hier und es spritzt und es ist ordentlich windig und draußen ist auch ein Kitesurfer, ach, mehrere unterwegs, finde ich immer total krass, was sich die Jungs und Mädels da immer trauen, wenn die da draußen unterwegs sind. Meine Sache wäre es nicht unbedingt, obwohl das wäre auch mal ein Thema für den Podcast, wie das denn so ist. Aber wir sind jetzt hier nochmal an einer ganz besonderen Stelle.
Auch bei dem Kitesurfen musst du mich jetzt nicht so angucken. Da bin ich auch der falsche Antwortpartner.
Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sind jetzt hier nämlich nochmal an einer ganz besonderen Stelle, die viele aus dem Film kennen. Und da gehen wir jetzt nochmal runter. Ja, wo sind wir jetzt hier genau? Beschreib doch mal noch ein bisschen, Steffen.
Ja, wir stehen jetzt hier an der Einfahrt der Bunkerbahn in diesen westlichen Bunker, in dem wir gerade in drinne waren.
Ja.
Und da die Bahn zurzeit nicht fährt, die fährt also nur von Mai bis 31. August und in den Herbstferien, in den dänischen Herbstferien, können wir jetzt hier einmal drunter durchgehen. Also praktisch auf den Spuren, wie die Olsenbahn da auch hier reingefahren ist,
ja,
in den Bunker. Auch wenn das im Film so wirkt, ist es doch so, dass die Bande nicht durchgehend hier auf dem Gelände fahren konnte, weil ein Teil der Schienen war schon abgebaut und der Rest der Schienen war wirklich total verweht mit Sand und auch schon zugewachsen.
Ja.
Und so hat man wirklich nur die Stellen freigeschaufelt, bei denen man auch drehen musste, also ja, die jetzt zum Drehen geeignet waren.
Das ist jetzt hier vielleicht, wenn man mal hier unten steht, ich versuche es mal zu schätzen, aber wie lang wird das sein? 150 Meter? 100 Meter?
200, ja. Würde ich als Schätzung abgeben. Wir können ja noch mal gucken, ob wir irgendwo eine Info zu finden.
Ja, aber das ist sozusagen ja einmal hier diese Schiene, die quer durch den Bunker geht, mit dem die Munition ja eben früher hier angeliefert wurde.
Genau. Und hier ist halt auch wirklich die Olsenbahn reingefahren.
Ja.
Ja, die Ausfahrt befindet sich allerdings an einer anderen Stelle. Die ist nicht mit hier.
Ja.
Also die findet sich weiter östlicher, nicht direkt auf dem Gelände des Bunkermuseums.
Weiß man denn, was der Film damals so gekostet hat in der Produktion? Gibt es dazu eine offizielle Zahl?
Ja, die steht im Buch, aber nicht in meinem Kopf.
Okay, ich merke schon. ein Grund, das Buch zu kaufen.
Genau, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Hier sind wir jetzt praktisch an der Stelle, wo man früher mal reingehen konnte, wo jetzt das Gitter davor ist.
Ja.
Wo auch Egon durchgegangen ist, durch die Tür.
Ja, also hier ist zugemacht aus guten Gründen, weil eben hier die Bahn durchfährt in den Sommermonaten oder auch in den Herbstferien. Da muss man nicht unbedingt selbst durchklettern. Man kann es ja von außen ganz gut nochmal erkennen, wenn man sich das anschauen will.
Oder man macht eine Fahrt mit der Bahn.
Oder man macht eine Fahrt mit der Bahn.
Genau. Die hat also in diesem Jahr 20 Kronen gekostet, also das ist auch erschwinglich.
Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Wie lange ist man da unterwegs?
Hm, vielleicht 10, 15 Minuten.
Ja. Aber doch auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, wenn man eh schon mal hier ist.
So, und jetzt gehen wir auf der anderen Seite wieder raus. Man hört es vielleicht auch ein bisschen.
Genau.
Schrittgeräusche.
Ihr habt vorhin gesagt, dass sich die Olsenbande sozusagen hier im dritten Teil gefunden hat, also diese Art und Weise der Filme. Was habt ihr damit genau gemeint?
Also erstmal war ja die Bande hier, also die haben ja hier zusammen zum Großteil gewohnt, in Wixö, im Ferien, im Wixö Ferriecenter und in der Pension Wixö.
Ja.
Und normalerweise geht ja ein Schauspieler abends nach Hause oder nach Drehschluss nach Hause, ja, und, ja, oder an sein Theater und macht dann seine weitere Arbeit. Ja. Und hier war es aber so, dass der Großteil der Co. und auch der Schauspieler hier geblieben ist. Und nur Paul Brunke eigentlich derjenige war, der regelmäßig täglich zwischen Kopenhagen und Thü gependelt ist mit dem Flugzeug. Er hat zwar auch hier übernachtet, aber erst spätabends in der Nacht nach seiner Vorstellung.
Okay.
Einige andere Schauspieler sind auch mal mitgeflogen, aber der Großteil war hier. Und ich denke, das war auch ein Grund, wieso die sich dann irgendwie so zusammengewachsen sind als Familie. Mhm. Natürlich, weil auch in allen Filmen immer die gleichen Leute mitgewirkt haben, vom, ja, Kameramann bis zum Schauspieler.
Ja, ja.
Aber es ist, sind viele Sachen in diesem Film zum ersten Mal zu sehen und er wirkt auch ganz anders als die anderen beiden Filme.
Mhm.
Und von daher hat man das Gefühl, dass es eigentlich der erste richtige Ullmann-Film ist.
Mhm. Das sind dann 14 insgesamt geworden. Die kamen dann sozusagen noch danach. Ist irgendwie so, ja, die Olsenbande auserzählt gewesen? Oder hättet ihr gedacht, hätte man noch mehr machen können? Oder es ist ja später, glaube ich, auch noch so ein Trickfilm entstanden, so eine Art, ja, Anime-Film?
Also, na gut, auserzählt wahrscheinlich nicht. Also, man kann da ganz viele Ideen noch reinarbeiten. Aber Balling wollte eigentlich nie so Filmserien machen, also wo es mehr als ein, zwei Filme gab. Und aber irgendwie bei der Olsenbande hat man ihn immer wieder gedrängt, weil Olsenbande praktisch dann auch eine Erfolgsstory für Nordisfilm wurde, denen es damals wirtschaftlich sehr schlecht ging. Und dadurch hat man dann die Chance ergriffen und die Filme weiter gedreht, bis zu Film 13, wo dann wirklich Schluss sein sollte.
Mhm.
Der 14. Film war mehr oder weniger Wunsch von Paul Bunker, dem Kjeld, der ja dann leider während der Dreharbeiten auch gestorben ist. Dann gab es 2001 noch Olsenbande Junior,
ja,
über die Kindheit der Olsenbande, und es gab zwei Animationsfilme,
ja, ja,
über die Olsenbande, die waren aber nicht sehr erfolgreich.
Ich wollte gerade sagen, seid ihr denn als Fanclub so zufrieden mit diesen Sachen, die dann später noch gemacht wurden, oder schaut man sich das eher so mit einem, naja, mit einem müden Lächeln an?
Ja, also im Prinzip schauen wir uns natürlich jeden Film an, aber das kommt nicht an das Original ran. Ist natürlich auch ein anderer Humor, es ist eine völlig andere Zeit. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn sowas fortgesetzt wird und dadurch nie wirklich ausstirbt.
Wie oft schaut man denn eigentlich so als Fanclub die Filme nochmal? Einmal im Jahr mindestens alle durch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mindestens. Und da wir jetzt in Dänemark leben und viel Besuch von unseren Freunden aus Deutschland kriegen, die müssen natürlich jedes Mal die Olsenbande nach Jütland gucken, sodass wir den also auch am allermeisten gucken.
Ja, ja, ja. Was ist denn so das, was euch am meisten an der Olsenbande, ich hatte vorhin schon mal so eine ähnliche Frage, aber was euch so am meisten überrascht hat oder was eigentlich die wenigsten über die Olsenbande wissen? Könnt ihr euch gerne einen Moment Zeit nehmen?
Dass sie eigentlich viel mehr sind als nur Unterhaltung, weil also in den Filmen steckt doch viel mehr, was man so als kindlicher Zuschauer gar nicht so mitkriegt. Erst später liest man da so zwischen den Zeilen und merkt dann, da ist auch ein bisschen Kritik mit drin an den großen Konzernen, an der EU und so weiter. Und das, ja, also und im Prinzip ist das heute immer noch wahr und dadurch sind die Filme immer aktuell.
Ja, zeitlos sozusagen.
Zeitlos.
Ja, was ist denn was hatten sich in dem Film Die Olsenbande fährt nach Jütland so versteckt? Gibt es da so einen Moment, wo ihr sagt, da ist so dieser Gesellschaftskritik oder diese Kritik an den Firmen und fällt euch da direkt was ein?
Nee, das gab es im Jütland-Film nicht. Also diese Gesellschaftskritik, die kam erst in den späteren Filmen. Aha. Und auch mit den Firmen, also zum Beispiel, wo die Olsenbande in Brüssel ist, bei der EU und sie dann sagen, das wird alles in so und so viel Sprachen übersetzt, auf so und so viel Papier wird jeden Tag verbraucht und wo versteckt sich die Olsenbande auf dem Klo und dann ist dann in jeder Landessprache, also mit Fahne, immer WC angezeigt und das heißt auch immer WC. Ne? Und es ist so, da merkt man schon deutlich den Fingerzeig von Balling in die Richtung Anti-EU oder Anti-EG damals, wie sie damals noch hieß. Und die Dänen waren ja immer schon skeptische EG-EU-Mitglieder und das hat er halt auch filmisch umgesetzt.
Haben ja auch nicht alles mitgemacht, deshalb haben sie immer noch die Krone.
Haben sie auch ihre tolle Krone noch und sowas gab es halt in ganz verschiedenen Sachen mit Aktien oder was in Richtung Computer ging, wurde sehr viel Kritik ausgesetzt in den Filmen und so. Also Balling hat da sicherlich auch seine eigene Meinung sicherlich mit kundgetan in dem Ganzen.
Aber mit Erfolg.
Mit Erfolg, ja.
War denn, wie groß war denn die Erfolgsgeschichte rein in Dänemark? Also wir sind jetzt immer sozusagen von der deutschen Sicht drauf gegangen. War es auch ein riesen Verkaufsschlager in Dänemark, die Olsenbande?
Das war's und das ist es im Prinzip heute noch. Also die Filme zählen schon also zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt und rein unter den dänischen Produktionen halten sie auch noch die Kinorekordzahlen.
Ja. Wie viele Leute sind damals ins Kino gegangen? Habt ihr das im Kopf oder steht es auch im Buch?
Steht nicht im Buch, nein. Aber es waren schon, ich gebe jetzt mal eine Politikerantwort, es waren schon ordentliche Zahlen. Also es waren, die Messung oder die Zählung gibt es ja noch nicht so lange, dass man den Jütland-Film damit einrechnen könnte. Aber zum Beispiel der 8. Film, Die Olsenbande sieht rot, steht auf einer Linie mit Herr der Ringe zum Beispiel. Wow. Mal also Größenvergleich.
Für die damalige Zeit, ne? Das ist ja doch schon ein paar Jahre her.
Für die damalige Zeit, ja. Und als Corona begann in Dänemark, mussten ja auch die Fernsehsender einige Live-Shows aussetzen. So hat TV2 eine Show aussetzen müssen und dann haben die dann überlegt, was machen wir jetzt stattdessen? Müssen wir irgendwas bringen? Gnäßlich. Und da haben die einfach die Olsenbande gezeigt. Und das war ein Riesenerfolg, weil die Leute saßen hier alle zu Hause, keiner konnte weggehen und die hatten mega Einschaltquoten.
Die Olsenbande immer noch ein großer Erfolg sozusagen, auch in der Corona-Pandemie, wie du gerade eben sagtest. Was kann denn ein jeder von uns mitnehmen von der Olsenbande? Was haben Sie so für eine Botschaft?
Niemals aufgeben und immer einen Plan haben.
Und immer wieder von vorne anfangen, notfalls.
Und immer wieder von vorne anfangen und zum Beispiel wie Benny alles mächtig gewaltig finden und das Leben vielleicht nicht so ernst nehmen.
Das ist natürlich, ja. Würdest du dem
guter
zustimmen?
Abschluss, ja.
Ganz genau. Also, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht auf die Ausstellung hier in Hanstholm im Bunkermuseum. Ihr könnt hier einfach alles nochmal, ja, die beste Vorbereitung, wenn man herkommen will, einfach den Film nochmal anschauen. Und dann kann man hier...
Auf jeden Fall, ja.
Dann kann man...
Am besten zu Hause auch anschauen, bevor man losfährt und den Film vielleicht mitnehmen.
Ja.
Wenn es im Ferienhaus einen DVD-Player gibt, dann kann man den sich ja nochmal im Ferienhaus angucken, nachdem man sich die Drehorte angeguckt hat.
Und sich freuen, dass man eben überall dort gewesen ist. Ich danke euch herzlich, Steffen. Ich danke dir, Paul, dass wir hier heute so eine kleine Premiere auch hier im Podcast hatten, dass wir mal unterwegs sind und hier uns alles angeschaut haben. Es ist wirklich eine großartige Geschichte. Ich danke euch zu Hause fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart. Hier direkt aus dem, ihr hört es immer noch, aus dem alten Eisenbahn-Tunnel, wo eben die Olsenbande gedreht wurde. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ich sage tschüss, macht's gut, hi hi und lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Monat.
Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.